herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir sind immer noch dabei, diese These uns anzuschauen. Wie hat das mit den Austauschbeziehungen zwischen diesen unterschiedlichen Kulturen funktioniert? Auf der einen Seite von Griechenland, Ägypten, Mesopotamien bis nach Indien. Und das letzte Mal hatten wir angefangen mit den großen Kulturen. Einmal hier die Industal-Kultur, eine Städtekultur wie in Mesopotamien von 2500 vor Christus bis 1700 vor Christus. Noch bevor die Indo-Europäer nach Indien hier oben gekommen sind, ist diese Kultur eingegangen. Niemand weiß genau warum, also vielleicht Dürre, Unwetter. Dann hatten wir das letzte Mal hier Zweistromland, Tigris, Euphrat. Als Metropole habe ich jetzt mal eine dieser vielen Stadtkulturen genommen, also Babylon, was um 1000 vor unserer Zeitrechnung mit 100.000 Einwohnern gerechnet wird. Dann haben wir das religiöse Zentrum von Ägypten, Theben. Und das ist auch mit 100.000 Einwohnern um 700 vor Christus. Dann haben wir als Monument die Pyramiden, die sind von hier oben, also von Gizeh, um 2500 vor Christus. Dann hatten wir hier so eine Karte, wo die Handelswege der frühen Kulturen aufgezeichnet sind, im 3. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Und das zeigt, ausgehend von Mesopotamien bis ins Industal Handelsbeziehungen gab. Also schon im 3. Jahrtausend vor Christus sind Waren in diesem ganzen gemeinsamen Kulturkreis hin und her gewandert. Wir haben dann das letzte Mal uns das erste große Reich mal aufgelegt. Das war das Assyrische Reich. Und das zeigt die Ausdehnung einerseits bis nach Palästina, Syrien, bis in den persischen Golf hinein. Dort haben wir begonnen mit diesem Thema, was oft so formuliert wird, dass die griechische Philosophie den Mythos, den es davor gab in diesen Großkulturen, also die erfundenen Geschichte, Ursprungsgeschichten, Todesgeschichten, alles was nach dem Tod passiert, also die Mythen, dass die durch den Logos abgelöst wurden, also durch das rationale Denken, durch die Vernunft. Das war ja auch eine der Thesen von Karl Jaspers mit seinem Begriff der Achsenzeit. Dass zwischen dem 8. und 3. Jahrhundert vor Christus, genau in diesem Zeitrahmen, wo auch der Buddha gelebt hat, wo es so einen zeitgeschichtlichen Umbruch in der Menschheit gab, und zwar in diesen unterschiedlichen Kulturkreisen. Was ich jetzt hier noch vergessen habe aufzulegen, ist natürlich China. Wir haben es das letzte Mal begonnen, uns so einige Konzepte mal anzuschauen, wie die von einem Kulturkreis wahrscheinlich in den anderen Kulturkreis gekommen sind. Den Mythos, mit dem wir uns das letzte Mal beschäftigt haben, das war der Gilgamesch-Mythos. Es wird gesagt, dass es der älteste Mythos ist, Uruk. Uruk war ein Stadtstaat in Mesopotamien. Der Gilgamesch war ein König. Man geht davon aus, dass der Gilgamesch eine historische Persönlichkeit war, die im 3. Jahrtausend gelebt hat, also 2500 vor Christus ungefähr. Es gibt auf Tontafeln in Keilschrift ist seine Geschichte aufgezeichnet worden, beziehungsweise dieser Mythos. Teil dieses Mythos ist die Geschichte der Sintflut. Das war ja unser Thema vom letzten Mal. Und das war das Interessante, dass diese Geschichte der Sintflut 2000 vor Christus schon in Uruk aufgeschrieben wurde, als dieses Assyrische Reich das Königreich Judäa besiegt hat und die jüdische Elite nach Babylon verschleppt hat. Das babylonische Exil, 522 und 533, glaube ich, in dieser Größenordnung, dass dort diese israelische Elite, ich sag mal, mit Metropolen konfrontiert waren, die sie vorher nicht kannten, weil ihre Hauptstadt hatte 1200 Einwohner, schätzt man, so um 1000 vor Christus ungefähr. Babylon hatte 100.000. Und sie haben natürlich auch dort Religion kennengelernt und haben dort offensichtlich Geschichten gesammelt. Als sie aus der Verbannung oder aus der Verschleppung entlassen wurden, haben sie diese Geschichten mitgenommen und dann in Israel also im 6. Jahrhundert vor Christus, das Alte Testament geschrieben, wo es die Geschichte der Sintflut mit Noah gibt. Sehr ähnlich zu der Sintflutgeschichte, die wir im Gilgamesch-Mythos finden. Das ist so ein Konzept, was relativ gut nachvollziehbar ist, wie das von einer Kultur in die andere Kultur gewandert ist und wie es dann über die Bibel in unseren Kulturkreis gewandert ist. Und bis in das 19. Jahrhundert, bis zu dem Zeitpunkt, als man die Bibel noch wörtlich genommen hat, ist man davon ausgegangen, dass das wirklich ein geschichtliches Ereignis war. Das ist der Stand vom letzten Mal. Heute würde ich gerne ein weiteres Konzept anschauen, was wir auch aus der Bibel kennen, beziehungsweise aus unserem Kulturkreis. Das ist das Gericht, was nach dem Tod stattfindet. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Zutaten, sage ich jetzt mal. Und wir beginnen mit der ältesten Kultur, mit dem ältesten Mythos. Das ist Ägypten. Und das Thema des Todes und wie es nach dem Tod weitergeht, war in Ägypten offensichtlich ein Megathema, was sich über 3000 Jahre dort entwickelt hat. Also wenn man davon ausgeht, dass die ägyptische Kultur vor 3000 vor Christus, also vor 5000 Jahren ab heute, entstanden ist, die Pyramiden 2500 vor Christus gebaut wurden und die ersten Texte, die diese Mythen beschreiben, was also nach dem Tod alles passieren soll, sind die sogenannten Pyramidentexte. Das heißt also in den Grabkammern, wo sie also mit Hieroglyphen die Geschichte des Sterbens und was alles nach dem Tod passiert aufgeschrieben haben. Das war ursprünglich für die Pharaonen. Und hat sich dann im Laufe der Jahrhunderte so weit entwickelt, dass es dann sogenannte Totenbücher gab. Und ich habe hier jetzt mitgebracht. Die Leute, die sich das leisten konnten, die gehobene Beamtenschicht, die konnten sich leisten, so ein Buch auf Papyrusform sich aufschreiben zu lassen und dieses Buch dann mit in den Sarkophag zu nehmen. Um dann, wenn sie gestorben sind und in die Unterwelt kommen, dass sie dann offensichtlich ihr Büchelchen dabei haben und diese ganzen Gefahren, die man dort, ich sage jetzt mal, fantasiert hat oder vermutet hat, dass sie wissen, wie sie mit diesen Gefahren umzugehen haben. Das heißt, dieses Buch besteht hauptsächlich aus Zaubersprüchen. Zaubersprüchen, was tue ich, wenn das und das Monster auftaucht? Was tue ich, wenn die und die Gefahr auftaucht? Welchen Zauberspruch sage ich dann? Oder welches Gebet sage ich dann? So ist dieses ganze Buch nichts anderes als eine Sammlung von Zaubersprüchen für die Magie nach dem Tod. Jetzt ist natürlich interessant, wie haben sich die Ägypter das mit dem Tod vorgestellt? Die Religion der Ägypter war eine polytheistische Religion, das heißt, die hatten viele Götter, die sich mit den Jahrhunderten auch unterschiedlich entwickelt haben. Ich nehme einen Mythos raus, weil das ist wahrscheinlich der bekannteste, beziehungsweise ein Konzept, was das bekannteste ist. Das ist einmal das Totengericht. Wir beginnen mit dem Richter, ja, weil Gericht ohne Richter macht ja keinen Sinn. Das heißt, es gibt eine Person, die der Richter ist und das ist der Osiris. Das ist Osiris, also in einem weißen Gewand mit grüner Farbe. Er hat hier die Krone drauf. Man könnte jetzt fragen, wie kriegt man den Job eines Totenrichters oder des Chefs des Totenreiches? Da gibt es natürlich auch wieder eine Geschichte, ein Mythos. Dieser Mythos bei Osiris ist der, dass er einer der ersten ägyptischen Könige war. Er hatte einen Bruder, das war der Seth. Seth steht für das Chaos, das Böse. Der war ziemlich neidisch, dass der Osiris auf dem Thron saß und nicht er. Die beiden hatten noch eine Schwester, das war die Isis. Der Osiris und die Isis waren verheiratet. Das ist das erste Königsgeschwisterpaar, die geheiratet haben. Der Seth wollte den Osiris loswerden. Was hat er gemacht? Er hat ein Biel entwickelt, er hat eine Kiste entwickelt und hat bei Hofe mal ausprobiert, wer alles in diese Kiste hineinpasst. Wer kann sich so klein machen, damit er in die Kiste reinpasst? Und das haben dann einige Leute ausprobiert, unter anderem auch der Osiris. Als der Osiris in der Kiste war, hat der Seth sie zugenagelt. Und dann hat er sie versenkt. So hat er, wenn ich mich richtig erinnere, den Osiris umgebracht.
Ja, und hat ihn ja zerteilt.
Genau, und dann hat die Isis, seine Frau, hat ihn überall gesucht. Und der Seth hat Angst bekommen, dass sie die Leiche findet und dass sie mit Hilfe von der Magie ihn wieder beleben kann. Also hat er ihn wieder rausgefischt und hat ihn klein geschnitten. Und diese Teile hat er dann überall zerstreut. Und dann hat sich die ISIS wieder auf die Suche gemacht und hat alle Teile zusammengesucht und hat den wieder zusammengebaut. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das ganz genau ging. Weißt du das?
Ein Teil hat, ist, glaube ich, verloren oder so. Also, ein Teil war zu wenig dann zum Schluss.
Ach so?
Ah. Ja, irgendwas hat gefallen.
Hm. Okay, auf jeden Fall war er also ziemlich tot. Dadurch hat er den Job des Königs des Totenreiches bekommen. Irgendwie so.
Aber sie hat ihn dann wieder belebt.
Ja, aber er war dann trotzdem im Totenreich. Ja? Ja, und dann gab es einen Machtkampf zwischen Seth, also der den Thron haben wollte, und dem Sohn von Isis und Osiris. Und das war, glaube ich, der Horus. Bis also der Horus dann seinen angestammten Platz als König einnehmen konnte. Also er hat den Job im Totenreich. Er ist der Chef dort. Jetzt stellt man sich vor, dass der Mensch, wenn er stirbt, also man hat sich den Menschen vorgestellt, oder die Seele des Menschen hat zwei Aspekte. Sie hat einmal einen Aspekt, den nannten sie Ka. Und dieser Seelenaspekt, der existiert nach dem Tod selbstständig weiter, bleibt aber in der Nähe der Leiche. Und der andere Aspekt, das war Ba, und der ist sehr beweglich. Das heißt, der hat die Macht, durch die Gegend herumzulaufen und auch das Totenreich wieder zu verlassen. Diese Zaubersprüche, die hier drin stehen, beziehen sich teilweise auf diese Seelenteile, dass sie also da jetzt durch die und die Tür gehen können, dass er dann das Reich wieder verlassen kann. Was muss er sagen, damit er sich als Vogel verwandeln kann? Was muss er sagen, dass er sich als Krokodil verwandeln kann? Und solche Sachen sind also alle hier drin versammelt. Als erstes wird der Leichnam einbalsamiert. Es war wichtig, dass der Leichnam vollständig bleibt, weil sie davon ausgegangen sind, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, und zwar im Totenreich, also in einem Paradiesvorstellung. Und dazu musste aber der Leichnam intakt sein, und deswegen haben sie ihn einbalsamiert. Dann kommt die Seele zu dem Gericht, und das sieht ungefähr so aus. Und ich habe jetzt die Einzelteile mal rausgenommen. Der Richter hat 42 Totenrichter als Beisitzer sozusagen zu diesem Gericht. Und der Tote muss alle Namen von diesen Totenrichtern kennen. Die stehen aber alle hier drin, also kann er ein bisschen ablesen. Dann gibt es einen Protokollanten dieses Totengerichtes. Das ist der Gott Tod. Der schreibt das alles auf. Und in Ägypten wurde der gehandelt als derjenige, der die Schrift erfunden hat. Und das ist so der Botschafter zwischen dem Totenreich und dem lebenden Reich. Bei den Griechen war das der Hermes. Und wenn ihr euch erinnert, der Hermes hat ja so eine Flügel, entweder an den Schuhen oder an dem Helm. Und das bedeutet, dass der sich relativ gut bewegen konnte. Der sitzt auf jeden Fall mit dabei, schreibt alles genau auf. Und dann gibt es eine Göttin Amit. Das ist so ein kleines Monster, offensichtlich. Und wenn jetzt diese Prüfung im Totengericht schiefläuft, sprich also er nicht durchkommt, dann wird sein Herz gefressen. Dafür ist sie da. Der entscheidende Aspekt bei diesem Totengericht ist dieses Bild der Waage. Auf dieser Waage wird das Herz des Verstorbenen gewogen im Balance mit der Feder der Wahrheit. Das ist die Göttin Maat. Und da stellt sich dann raus, ob derjenige im Leben gut gehandelt hat oder nicht gut gehandelt hat. Das Ziel ist natürlich, dass er gut gehandelt hat. Er wird auch bei dieser Gerichtsverhandlung befragt. Steht hier schon drin, was er da antworten muss auf diese Fragen. Also es ist offensichtlich sehr mechanisch. Ich lese mal ein bisschen was vor, damit ihr einen Eindruck habt, wie sie sich das vorgestellt haben, wie das abläuft. Ich habe kein Unrecht gegen Menschen begangen. Ich habe keine Tiere misshandelt. Ich habe nichts Krummes anstelle von Recht getan. Ich kenne nicht, was es nicht gibt. Und ich habe nichts Böses erblickt. Ich habe nicht am Beginn jedes Tages die vorgeschriebene Arbeitsleistung erhöht. Ich habe keinen Gott beleidigt. Ich habe kein Waisenkind an seinem Eigentum geschädigt. Ich habe nicht getan, was die Götter verabscheuten. Ich habe keinen Diener bei seinem Vorgesetzten verleumdet. Und so geht das ellenlang weiter. Wenn man es jetzt umdreht, sich überlegt, was ist die Funktion für die Gesellschaft von diesem Mythos, dann wird relativ klar, dass es so eine Art ethisches Verhalten voraussetzt. Das heißt, dass das Ziel ist, du musst dich in diesem Leben ethisch so verhalten, wie es die Gesellschaft von dir erwartet. Weil wenn du es nicht tust, kriegst du dann bei diesem Totengericht ziemliche Probleme. So könnte man es aus heutiger Sicht interpretieren oder die gesellschaftliche Funktion dieses Mythos. Wie geht es dann weiter? Also wenn er dann durchkommt und als gereinigt. Also da gab es dann verschiedene Vorstellungen. Die eine Vorstellung war, dass dieser eine Seelenteil auf das Schiff oder die Barke von dem König Re, also das war die Sonne, und das muss ein Riesenschiff gewesen sein, weil da waren alle Seelen der Verstorbenen dabei. Und dort ist er jeden Tag in der Früh aufgestiegen, also die Sonne, aufgestiegen über den Himmel, Himmelfirmament. Und bis zum Sonnenuntergang war er in dieser Barke. Und dann ist der Gott Re so in die Unterwelt gefahren. Und am nächsten Tag ist er wieder aufgestiegen und wieder. Dann gab es eine Vorstellung, dass man ein Stern wird. Das sind die ältesten Vorstellungen. Dass man leuchtend rein wird und dann bei den Göttern als Stern lebt. Und so hat man sich vorgestellt, dass die Sterne nichts anderes waren als verstorbene Seelen. Dann gab es die Vorstellung, dass es einen Bereich gibt, also eine Paradiesvorstellung eigentlich, wo der Alltag so abgeht wie auch im normalen Leben, mit dem einen Unterschied. Es gab so kleine Figuren, die hat man mit ins Grab genommen und die haben die ganze Arbeit gemacht. Das ist eine der ältesten Vorstellungen, was so nach dem Tod passieren könnte. Wenn man in eine Kultur hineingeboren wird, wo das die Wahrheit ist, wo jeder dran glaubt, du glaubst, das ist dann auch so. Die haben in einer Welt gelebt, so wie in der ganzen Antike offensichtlich, die auf der einen Seite permanent gefährlich war. Um einen herum haben alle möglichen Geister, Götter, alle möglichen Kräfte gelebt, die einen bedrohen konnten. Deswegen musste man alle möglichen Rituale machen, um diese Kräfte einigermaßen zu befrieden. Man hat auch die Vorstellung gehabt, dass man diese Kräfte beeinflussen kann. Das heißt, die ägyptische Kultur und ich würde mal sagen, wahrscheinlich Mesopotamien genauso, haben also ein sehr starkes magisches Verständnis von Welt gehabt. Sie sind davon ausgegangen, dass erstens in unserer Welt alle möglichen anderen Wesen noch leben, die nicht irgendwo im Himmel, sondern die sind unter uns. Und beeinflussen unser Leben permanent. Und deswegen muss ich mich mit diesen stärkeren Kräften gutstellen. Und ein Großteil der religiösen Praxis war dazu gedacht, sich mit diesen Kräften und Mächten gutzustellen. Dann hatte man die Idee, dass diese toten Seelen auch wieder zurückkommen können. Es gab einen extrem ausgeprägten Geisterglauben. Und auch da half nur wieder religiöse Rituale. Oder magische Rituale, um diese potenziellen Gefahren abzumildern oder damit umzugehen. Das war das Weltbild, das von den Ägyptern oder auch von den Leuten in Mesopotamien in keinster Weise in Frage gestellt wurde. So war halt das Leben. Für uns schwer nachzuvollziehen, aber die sind einfach davon ausgegangen, dass das so ist. Punkt. Da gab es keine Möglichkeit, das irgendwie zu hinterfragen. Zumindest nicht in diesem Zeitraum. Das kam dann erst später, dass man das ein bisschen relativiert hat. Der eine Aspekt, der mir noch wichtiger scheint, die Funktion von Religion in Bezug auf Gesellschaft. Man kann Religion oder auch dieses Totengericht in der Weise interpretieren, dass es zur Stabilität der herrschenden Verhältnisse beiträgt. Sprich, jeder hat seine Position in diesem Gesellschaftssystem. Das gesamte Gesellschaftssystem war extrem hierarchisch. Oben der König oder Pharao und dann ging es runter. Die Familien waren hierarchisch. Das heißt, da gab es den Mann und dann die Frau, die nichts zu melden hatte, die Kinder, die nichts zu melden hatten. Er war für die religiösen Rituale zuständig, die die Familie betroffen haben. Der Pharao bzw. die Priester ab einem bestimmten Zeitpunkt waren für die religiösen Zeremonien zuständig, die den gesamten Staat betroffen haben. Die Grundinformation war die, dass alles so bleibt, wie es ist. Die Mächtigen behalten ihre Macht und die armen Leute dürfen halt schuften. Und das hat jeder auch so übernommen. Das hat niemand in Frage gestellt. Und damit hat man ein Komplettpaket gehabt, um Gesellschaft zu stabilisieren. Danke.